Herzlich willkommen zum Manhattan-Geflüster. Heute habe ich die große Freude, mit Achim Bücklers zu flüstern. Einem Deutschen, der seit 31 Jahren in den USA lebt und inzwischen Amerikaner ist. Herzlich willkommen, Achim.
Ja, vielen Dank für deine Einladung. Freut mich, dass wir uns hier ein bisschen unterhalten können. Mit dem Amerikaner, das stimmt noch nicht ganz so, weil die Trump-Administration doch teilweise dank Covid länger braucht. Aber irgendwann werde ich es dann vielleicht werden. Zumindest haben die Deutschen zugestimmt, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit behalten darf, weil das ist zumindest für mich nicht ganz unwichtig und trotzdem die amerikanische annehmen kann. Dann bin ich ein Bürger in zwei Welten, die auf der Oberfläche sehr unterschiedlich aussehen, aber vielleicht am Ende in unserer globalen Welt gar nicht so unterschiedlich sind.
Also okay, du bist auf dem Weg zum Amerikaner. Und dann fangen wir mal an. 31 Jahre ist ja eine schöne Zeit. Achim, wie begann dein Weg nach Amerika? Was hat dich gereizt? Was war vielleicht auch der Anlass?
Amerika hat mich immer fasziniert, nachdem ich meine Jugendjahre in den 70er-Jahren verbracht hat, gab es sicherlich auf der einen oder anderen Seite Kritik an Amerika. Aber ich glaube trotzdem, dass insbesondere die Deutschen, in meinen Augen haben wir den Amerikanern einiges zu verdanken. Weil wenn die nicht in den Weltkrieg eingegriffen hätten, wer weiß, was dann wäre. Und das brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Da hat sicherlich jeder seine andere Meinung. Aber ich bin ihnen dankbar, auch für Berlin und andere Dinge. Und Amerika hat natürlich immer für jemanden, der in den späten 50ern, also 59 geboren ist und dann 60ern aufgewachsen. Ich kann mich also noch erinnern, wenn ein amerikanischer Straßenkreuzer um die Ecke bog in den 60ern, dann sind wir da alle hingelaufen und haben geguckt, A und O. 15 Jahre später war das dann mehr ein Lotterdampfer, nicht mehr ganz so attraktiv. Trotzdem hat das Land natürlich einen enormen Reiz, seine Weite, was es darstellt, Freiheit, was man sich so alles vorstellt. Also sicherlich irgendwo immer und ich glaube nicht ungewöhnlich für meine Generation eine gewisse Faszination mit USA. Ja, und dann habe ich nach Bundeswehr und allen möglichen Dingen bei einer deutschen, fast würde ich sagen, Elektrogeräte-Company, deutschen Konzern Siemens angefangen. Und dann hat mich mein Chef irgendwo mal befragt und gesagt, ja, wissen Sie, ich war damals für 6 Monate bei Siemens Corp in New York und das hat mir also sehr gut getan. Ich meine, da sollten Sie auch mal hingehen. Was halten Sie davon, 3 Jahre dort zu arbeiten? Für mich zu dem Zeitpunkt war ich, ja, als Sie gefragt haben, 28. Wow. Hat natürlich einige Auswirkungen. Die damalige Familie, bestehend aus meiner damaligen Frau, nicht so erfreut, weil wir gerade ein halbes Jahr vorher eine Eigentumswohnung gekauft hatten und sich der Deutsche ja damit dann mehr oder weniger für den Rest seines Lebens etabliert. Und ja, musste ich der versprechen, dass wir also nach langem Hin und Her die 3 Jahre machen. Nach 3 Jahren aber auf jeden Fall hundertprozentig, genau an dem gleichen Ort, am besten der Sessel noch in der gleichen Stellung, wieder zurückkommen. Okay. Und dann ging es also März 89 auf nach USA. War das zweite Mal USA, weil ich habe ein Trainee-Jahr in USA gemacht mit Siemens, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, mich mit USA näher zu verbinden, weil obwohl ich jung verheiratet dieses Jahr ohne meine Frau verbracht habe, die kam also nur 2-3 Mal zu Besuch, saß ich also flennend in der Limousine, was für mich nicht sehr üblich ist, als ich das Land verlassen musste, zurück nach Hause und ich wusste ja nicht, ob ich jemals wiederkommen würde. Und das war mit diesem 3-Jahres-Thema die Möglichkeit und Siemens Corp New York, damals General Motors Building, 59th Street, Blick auf Central Park. Ich sag mal, für so einen jungen Mann aus Erlangen schon relativ beeindruckend. Aber am Ende stellt man dann fest, Gebäude sind Gebäude. Dafür braucht man ein bisschen länger Zeit. Also ich will es nicht so tun, dass das gleich mit einem Jahr später gekommen wäre. Und dann habe ich angefangen, Siemens Corp in New York. Siemens hat sich dann richtig in den USA etabliert. Und man konnte also merken, dass da richtig was abging. Ich sag mal, Mitte der, Anfang der 90er waren es dann auf einmal 15.000 Mitarbeiter, über 10 Milliarden Umsatz, also ganz ordentlich gewachsen. Ich meine, heute sagt man ja, das ist ja nichts, aber Anfang der 90er war das schon eine beeindruckende Zahl. Naja, und dann wurden aus drei, vier, aus vier, fünf. Und dann kam die Frage, ja, wenn ich denn dann nicht nach Deutschland zurückkommen wollte, dann müsste ich mich also entscheiden, entweder lokal dort bei Siemens zu sein oder eventuell die Firma zu verlassen. Und dann kam das Angebot, ja, Sie gehen nach Mülheim, Mülheim an der Ruhr. Ja, und da finden Sie sich dann mal ein. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre aber schön zu wissen, was für eine Funktion, was für eine Verantwortung, wer ist mein Chef und wer berichtet an mich, wenn überhaupt. Ja, das klären wir dann, wenn Sie da sind. Und zu dieser Zeit war ich also bei Siemens Corp Director, hatte eine kleine Abteilung, klein, aber fein. Und dann war ich also der Meinung, mit diesen derartig großartigen Aussichten nach Mülheim von New York, ich will
Ja.
jetzt nicht unbedingt den Mülheimern zu nahe treten, aber ich sag mal, das ist nicht unbedingt der reizvollste Standort in Deutschland. München hätte mir also schon eher zugesagt oder Düsseldorf oder Frankfurt, aber Mülheim ist dann eher ein bisschen zweite Liga, vorsichtig ausgedrückt.
Naja, und dann auch keine klare Perspektive, was jetzt den Job
Richtig.
betrifft, ne?
Dann habe ich also gesagt, pass auf, ich habe hier Möglichkeiten im Lande. Wenn ihr das halt so anders haben wollt, dann würde ich sagen, dann entscheiden wir uns erstmal, dass wir das nicht machen. Ja, aber dann müssten wir eine Lokalisierung durchführen. Bin dann zu Siemens Medical gegangen, was hochinteressant war, weil man dort sehen konnte, wie, ja, ich sag mal, US-Charaktere und deutsche Charaktere knallhart aufeinander geprallt sind und ja, das dazu geführt hat, dass Teile der Firma für ein Jahr stillstanden, Produktionsverbot, Verkaufsverbot und ähnliche
Und wem
Sachen.
ging das aus?
Das ging aus von einer schönen Behörde in den USA, das ist die FDA, Food and Drug Administration. Und wenn ich sage unterschiedliche Charaktere, Deutsch und USA, dann hatten sich die Kollegen, das war also in Erlangen, die Zentrale von Med, zu dem Zeitpunkt gedacht, naja, Food and Drug Administration, wenn die irgendwas zu puppen haben, das ist halt so wie mit dem TÜV, da geht man mit denen mal richtig gut essen, vielleicht noch ein bisschen mehr und dann, naja, dann gibt es vielleicht mal irgendwo einen geharnischten Brief, aber das ist es. Ja, das lief in den USA zu dem Zeitpunkt etwas anders ab und es drehte sich um sogenannte GMPs, Good Manufacturing Principles. Die sicherlich kann man drüber lächeln, teilweise hanebüchen sind, teilweise halt eben auch nicht. Ich meine, heute werden sie, und deshalb kann man sagen, vielleicht nicht so hanebüchen, weltweit befolgt. Das sind so Dinge, wie wenn man in Erlangen, damals durch die Fertigung ging, da hatte halt derjenige, der am Schrauben war, seine Bierflasche, seine Semmel noch so neben dem Arbeitsplatz stehen, all solche Dinge. Und das war eine klare Verletzung, weil solche Dinge halt getrennt sein sollten. Und da hatte man in Erlangen gedacht, das ist nicht so schlimm und hat also auf bestimmte Dinge nicht reagiert. Naja, und dann kam auf einmal mit einer relativ kurzen Aktionsphase dieser Beschluss, dass also zwei unserer Fertigungen stillgelegt würden. Und wir hätten dann ein Jahr Zeit, diese Dinge zu verbessern. Und danach würde es ein sehr detailliertes Audit geben. Und dann könnte man gucken, ob wir wieder weitermachen können. Hat natürlich den Laden ziemlich aufgemischt, war aber für jemanden, der da neu reinkam, höchst interessant, diese Dinge wieder in Ordnung zu bringen und dafür zu sorgen, dass Fertigungen wieder laufen können. Weil ich meine, jeder, der ein bisschen davon weiß, so eine Fertigung, die ein Jahr stillsteht, das wirkt sich nicht besonders gut im Ergebnis aus, um es vorsichtig zu sagen.
Also das ist klar, aber jetzt mal, dass ich es verstehe. Warst du dann bei einer deutschen Firma in den USA angestellt oder?
Siemens Medical. Ich
Ja,
bin von Siemens Corporate, der Zentrale Siemens, zu der Operating Company Siemens Medical gegangen, die praktisch den Geschäftsbereich Siemens Medizintechnik in den USA als eine legal selbstständige, aber natürlich 100% zu Siemens gehörende Firma betreut hat.
Und brauchtest du deine Green Card, um das zu machen, oder ging das jetzt noch mit so Arbeitsvisum?
Nee, das lief so, nachdem ich ja lokal, wie man so schön sagte, lokal werden sollte, hat die Firma dann für mich eine Green Card beantragt. Das ging zu dem Zeitpunkt auch relativ gut und schnell. Ja, ich sag mal, nach einem guten Jahr war die Green Card dann durch. Und Green Card ist halt in den USA das, was man in Deutschland eine unbefristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis nennen würde. Mhm. Die hatte ich dann, ich meine, das war schon notwendig, weil ich meine, wenn die mich bei Siemens Medical dann rausgeschmissen hätten, was in den USA ein bisschen einfacher ist als in Deutschland, ohne Green Card hätte ich halt nirgendwo arbeiten können, es sei denn, man hätte mich gesponsert, was einen aber sicherlich in der Vermittlung nicht einfacher darstellt. Ja, Green Card bekommen und dann bei Med gearbeitet für 3 Jahre. Und das war eine ziemlich wilde Zeit. Also diese ersten Jahre für Siemens in den USA waren also sicherlich von sehr wenig Freizeit gekennzeichnet, extrem viel Arbeit, aber hochinteressant und hat Spaß gemacht und einen riesen Fun gehabt. Nach einer gewissen Zeit, irgendwann möchte man da vielleicht auch mal einen Schritt zurücktreten, zumindest mal wieder durcharbeiten. Und dann wurde eine Position im Bereich Siemens Components, also Bauelemente, frei. Ich habe mir dann gedacht, okay, dann machst du das mal für 2 Jahre. Das ist dann aber ein bisschen anders gekommen, weil ich kam dort an, es war am Anfang, ich sag mal, eher etwas sehr ruhig, aber nach kurzer Zeit hat man mich dann informiert, dass dieser Teil von Siemens also in verschiedenen Formen ausgegliedert werden würde. Der Teil, bei dem ich war, passive Bauelemente als IPO, also an die Börse bringen und dann selbstständig. Ja, und dann, ich hatte eine Rückfahrkarte, das hatte man mir noch also zugesagt. Und dann haben wir das gemacht. 99 ist die Firma, das hieß dann EBCAS, an die Börse gegangen. Ganz begeistert in New York an der Börse gestanden, die Glocke mit meinen Kollegen zusammengeläutet und dann sind wir dann going live, go public. Hat auch am Anfang sehr gut funktioniert, weil wir sind IPO mit 33 im Oktober 99 und im Sommer 2000 war die Aktie auf 170 und alle die Dollarzeichen in den Augen gehabt, was sicherlich auch gut funktioniert hätte, nur bei einer soliden deutschen Company wurden diese IPO-Aktien, die man als Mitarbeiter bekam, erst nach 2 Jahren verkaufsfähig. Also im Jahr 2001 im Oktober. Und da ist dann eine dumme Kleinigkeit passiert. Die Internet-Bubble ist dann im Jahr 2001 ein wenig explodiert. Und zum Verkaufszeitpunkt, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall war es nicht mehr über 33. Der Niedrigpunkt war irgendwann mal $5. Und anstatt reich zu werden, haben wir dann über Management-Buyouts und andere Dinge nachgedacht, weil die Firma EBCAS, gute Firma, hatte dann bilanzmäßig also mehr Cash, als was die Aktien zusammen wert waren, was den ein oder anderen Reeder relativ schnell interessieren könnte. Das war dann auch eine interessante Erfahrung. Aber vielleicht sollten wir nicht nur über die Firma reden.
Weil nee, aber ja, das ist ja eine spannende Geschichte.
Aber am Ende ist es alles über die Firma passiert. Ohne die Arbeit wäre ich sicherlich nicht in den USA gelandet. Ich bin also nicht einfach irgendwann mal im Frühmorgen aufgestanden und habe gesagt, jetzt nehmen wir mal ein One-Way-Ticket nach USA und gucken, was da abgeht. So war es nicht.
Ja. Aber ich denke mal, es war ja nicht nur die Arbeit, die dich da gehalten hat und die Karriere, sondern auch irgendwo das Leben in
USA. Das Leben.
Jetzt kommen wir mal zu dem Leben in den USA. Das ist ja eine ganz andere Welt. New York ja sowieso nochmal, kann man ja nicht sagen, ist USA. Also, New York ist New York. So, wie erlebst du das?
New York ist, wenn man es mal heute weglässt, minus Covid, eine Traumstadt, zumindest für mich. Ich habe dann beruflich später mehr oder weniger die gesamte Welt bereist und kenne also sehr viele Metropolen, aber in meinen Augen gibt es nichts Besseres, nichts Schöneres, nichts Tolleres als New York. Ich liebe die Stadt. Ich sage mal eine Sache, die sicherlich für mich sehr wichtig war, nachdem das sicherlich eine schnelle Karriere war, und das zum Teil auch schon in Deutschland angefangen hatte. In Deutschland war das so, dass man sehr schnell merkte, dass die Leute extrem neidisch waren. zumindest zu dem Zeitpunkt. Da gab es einen schönen Spruch von einem deutschen Modemacher, Job. Der hat es dann auf Neuhochdeutsch gesagt, sagte, as soon as you're really successful, you become everybody's asshole. Das ist also im Beruflichen so, das ist mit unseren Sportstars so, sobald einer so richtig erfolgreich ist, das Land gönnt ihm doch wirklich nicht so recht oder ihr. Und das ist in den USA eine andere Sache, wenn du dort erfolgreich bist, dann ist es also nicht so, dass die Leute, die sind vielleicht unterschwellig auch neidisch, aber sie drücken es nicht aus, sondern sagen, wow, that's cool, ich würde das auch gerne versuchen. Das freut mich, weil das zeigt, dass es geht. Das ist einer der Unterschiede. Und dann gibt es die Sachen, und die sind natürlich auch, ich sag mal, durch die Infrastruktur und die Geografie in Deutschland irgendwo entwickelt. Ich meine, USA, wenn man mal New York weglebt und ich habe ja in einem Suburb gelebt, ist alles ein bisschen größer. Und wenn man seine Scheibchenvilla nicht direkt neben den Nachbarn hat, dann ist es egal, ob du deinen Rasen morgens um 8, abends um 9 oder am Sonntag mähst. Da kümmert sich kein Mensch drum, weil es ist dein kleines, my home is my castle. Und du kannst da machen, was du tust und willst. In Deutschland ist es eine andere Sache. Da guckt also immer jeder einer über die Trennmauer. Und ich sage mal, wenn man 500 Quadratmeter hat in Deutschland als Grundstück, das ist also dann schon vom Makler als parkähnlich angedient. Aber das ist ja immer noch relativ nah. Und ich sage mal, das ist eine Sache, das würde ich jetzt niemandem übel nehmen. Ist sicherlich in den rein ländlichen Gebieten dann in Deutschland auch wieder anders. Da bin ich aber nie gewesen. Das ist halt eine Freiheit in einem Land, die sich in meinen Augen, wenn ich darüber nachdenke, aus der Größe ergibt. Und dann ist es halt eben, und am Anfang, wenn man als Deutscher ja ankommt, wir Deutsche sind ja nun sehr qualitätsbewusst, sage ich mal, dann vergleicht man. Und man sagt, was ist besser, was ist schlechter. Dann braucht man, also zumindest habe ich eine bestimmte Zeit gebraucht. Ich meine, du weißt, wie die Häuser in den USA gebaut sind. Zumindest damals hat sich auch nicht viel dran geändert. Ich meine, so eine Innenwand in einem amerikanischen Haus, da kann man mit der Faust also schon durchhauen. Und das, am Anfang hat Achim dann gesagt, ja meine Güte, was ist denn das alles für Mist? Und überhaupt, und wie können die? Und irgendwann überlegt man dann mal, ja, wie oft ist es denn mein Ziel, dass ich mit der Faust durch die Wand gehen kann? Macht man nicht so häufig. Also ich habe es bisher noch nie gemacht, außer bei einem Umbau. Und man, das ist mehr jetzt ein Beispiel, man denkt mehr dran, es ist ja nicht unbedingt mal alles besser oder schlechter, sondern es ist anders. Und USA ist halt am Ende sehr anders. Wie soll man das beschreiben? Die Freiheit, Dinge zu tun, aber auch der Wille, Imperfektionen einfach zu akzeptieren und damit umzugehen. Da kommt ein gewisser Can-Do-Attitude. Weil ich meine, auf der Oberfläche würde man sagen, Deutschland und USA ist ja sehr gleich, ist westlich, kapitalistisches System, USA vielleicht ein bisschen mehr kapitalistisch, Deutschland ein bisschen mehr sozial, wobei sich das über die Jahre, lassen wir jetzt mal Trump außen vor, mehr aneinander angenähert hat, würde sagen, relativ ähnlich ist. Aber es ist halt ein Land, am Anfang würde man sagen, ja, war jeder Amerikaner sagt, wow, I'm friends with you. Und dann denkt man sich als Deutscher, meine Güte, was sagst du denn da? Ich habe nur ein oder zwei Freunde überhaupt in meinem Leben. Und Amerikaner haben also immer gleich viele, weil diese deutsche Unterscheidung zwischen Freund und Bekannte, die gibt es eigentlich im Amerikanischen oder im Englischen nicht. Und irgendwann merkt man dann, dass wenn die Leute relativ, und auch wenn es auf der Oberfläche ist, freundlich miteinander umgehen, das ist eigentlich ein bisschen netter, als wenn man immer sagt, wobei, das hat sich sicherlich in Deutschland, und ich muss ja fair sein, bin jetzt ja über 30 Jahre weg, auch deutlich geändert, weil auch Deutschland mehr ja, kosmopolitisch geworden ist, mehr Einflüsse aus dem Ausland hat. Der Melting Pot hier, ich meine, du hattest alle möglichen Kulturen zusammen und zum größten Teil sind die friedlich miteinander umgegangen. Halt einfach ein tolles Land. Hat es viele Probleme? Oh ja, aber die gibt es überall in der Welt.
Ja, sind vielleicht anders. Jetzt ist ja so, ich meine, die Sicht auf USA ist in Deutschland jetzt ein bisschen differenzierter geworden, aber es gibt immer viele junge Menschen, die sagen, ja Mensch, USA, das wäre doch was. Ja, man bekommt die Chance oder man versucht es. Was hättest du denn für einen Rat für junge Menschen, die aus Deutschland die Chance haben, nach USA zu kommen, um es vielleicht ein bisschen leichter zu haben?
Leichter zu haben? Ja, okay. Also es geht nicht darum, eine Firma zu finden, die einen hierhin versetzt, sondern ganz einfach, wenn sich für jemanden die Möglichkeit ergibt, nach USA zu gehen. Ich glaube, Wesentlichste, und das ist wahrscheinlich nicht nur USA, sondern das ist wahrscheinlich, wann immer man von einer Kultur in eine andere geht, einfach sehr offen für Unterschiede zu sein und nicht, weil diesen Fehler habe ich zumindest am Anfang gemacht, nicht diesen Bewertungs Drang zu haben, was ist schlechter, was ist besser. Man kann schon sagen, was gefällt mir besser, aber es muss ja nicht schlechter oder besser sein, sondern einfach mit einem sehr offenen Verständnis daran zu gehen und einfach zu sagen, Dinge sind anders. Sie müssen deshalb nicht schlechter oder besser sein, sind halt einfach anders. Dann ganz klar zu verstehen, das ist also in meinen Augen sehr wichtig, wenn man in ein anderes Land kommt, die Sprache so gut wie möglich zu sprechen, ist in meinen Augen sehr wichtig, weil durch Sprache kriegt man Zugang zur Kultur, Zugang zu Denkprozessen und anderen Dingen. Und es sagt natürlich jeder Deutsche, ja Mensch Gott, in den USA sprechen sie Englisch, und das lernen wir alle in der Schule. Wird man sich wundern, wenn man dann auf einmal hier aufschlägt, weil viele Dinge, die man in der Schule lernt, sind dann doch anders und werden in den USA auch anders betitelt. Aber sich sehr, sehr stark mit der Sprache zu beschäftigen und nicht unbedingt, um perfekt zu werden, sondern einfach zu zeigen, dass man willens ist, es zu tun, weil das ist etwas, was in meinen Augen der Amerikaner extrem positiv findet. Warum? Sie sprechen, hat sich auch über die 30 Jahre verändert, aber zumindest vor 30 Jahren sprachen die wenigsten eine zweite Sprache. Also sprechen nicht viele zwei Sprachen. Das wird hoch anerkannt. Und dann halt eben einfach darauf einzugehen und zu lernen. Mein bestes Beispiel, kann immer nur mit Beispielen agieren, als ich das erste Mal hier ankam und als Deutscher mir das erste Footballspiel, weil in 85 konnte man also in Deutschland noch kein Football gucken. Es war auch, man wusste eventuell, was das war, aber ansonsten hat sich da keiner irgendwas drum gekümmert. Und dann habe ich das angeguckt und habe mir gedacht, ja, so ein Schwachsinn. 12 oder 11 relativ schwergewichtige Boys, die haben da so ein Ei, springen dann aufeinander zu, dann pfeift einer, dann passiert mal wieder eine ganze Zeit lang gar nichts, dann machen sie es gleich wieder, ist da absolut langweilig. Dann habe ich damals einem Kollegen von mir erzählt, er sagt, pass mal auf, du hast ja Zeit, hier ist ein Regelbuch, lest dir mal die Regeln durch, guck dir das Spiel dann an und wenn es dir dann immer noch nicht gefällt, kannst du mir wieder sagen. Ja, da kommt halt diese Offenheit mit rein. Ich habe das gemacht und seitdem bin ich absoluter Football-Fanatiker. Warum? Weil es am Ende Rasenschach ist, wo Coaches oder Trainer, ne, sagt man auf Deutsch, Coaches mit ihren Spielern mehr oder weniger Schach spielen, wo schon der Spieler auch irgendwas mit dazu beiträgt, aber es ist halt ein sehr stark coachgetriebenes Spiel, was mich extrem fasziniert hat. Und auf einmal fand ich es nicht mehr so langweilig. Und dann sieht man sehr schnell, dass der Mensch ein absolutes Gewohnheitstier ist, weil Achim halt heutzutage, und wissen tue ich es, aber ich bin natürlich auch in irgendwelchen Dingen drin, wenn ich dann in München ankomme, stehe ich dann und wann mal ab und zu im Wirtshaus vorne dran und warte darauf, dass einer kommt und mich an meinen Platz führt. Passiert halt nicht so oft. Es ist halt auch ein Land, ich sage mal, der begrenzten Unmöglichkeiten. Es ist nicht nur der unbegrenzten Möglichkeiten, es ist der begrenzten Unmöglichkeiten. Es gibt Dinge hier, die sicherlich in vielen anderen Ecken nicht ablaufen würden.
Corona hat das auch in Deutschland gebracht. Also du kannst jetzt in kein Restaurant mehr einfach so reingehen. Ja. Und da sind wir natürlich beim Thema, also in Deutschland oder auch in Europa beherrscht das komplett die öffentliche Wahrnehmung, die Medien, wenn du irgendeine Nachrichtensendung einschaltest, ob du eine Tagesschau oder irgendwas anderes, geht mit Corona los. Wie ist die öffentliche Wahrnehmung, Diskussion darüber und ja, was hat es jetzt konkret gebracht, ich sag mal, auch für dich jetzt, für dein Leben, deine Arbeit?
Also Corona ist, würde ich sagen, hier genauso wie in Europa ziemlich im Mittelpunkt. Sehr stark, das kann ich nicht beurteilen, wie es in Europa ist, aber hier extrem politisiert. Was aber auch damit zusammenhängt, was ich eigentlich jetzt erst verstanden habe, wie stark die Souveränität der einzelnen Staaten ist. In den USA denken wir immer, ein Riesenland, aber im Prinzip so ein, ob so ein Trump oder Obama oder sonst wer ist, so ein Präsident, außer in Außenangelegenheiten und Gelddrucken, gibt es viele Dinge, wo er gar nicht so viel Einfluss hat, wo die Souveränität der einzelnen Staaten sehr, sehr stark ist. Ja, damit steht es im Mittelpunkt, steht hier auch im Mittelpunkt des Wahlkampfes. Was hat es für mich für Auswirkungen? Ja, im Prinzip eine zweifache Auswirkung. Ich arbeite bei einer Firma, die sehr stark das ganze Thema Wireless unterstützt, Qualcomm. Wir sind im Prinzip diejenigen, die mit unseren Chipsets dafür sorgen, dass es funktioniert. Mit unserer Technologie, wir arbeiten seit März von zu Hause. Das Positive ist, es ist eigentlich beeindruckend zu sehen, wie gut man virtuelle Dinge abwickeln kann. Es geht, man hat seine Meetings. Es hat aber auch seine Grenzen, weil gerade wenn man im Sales und Marketing tätig ist, dann ist natürlich Networking, Relationship-Aufbau sehr wichtig. Bestehende Beziehungen weiter aufrechtzuerhalten, sage ich mal, ist relativ gut gelungen. Das läuft. Aber neue Beziehungen aufzubauen online ist recht schwierig. Aber wenn du jetzt ein Online-Meeting mit einem neuen Kunden hast, wenn dann dieses Meeting, was dann normalerweise natürlich klar für einen bestimmten Zeitraum geschedult ist, vorbei ist, dann schaltet man ab und geht zum nächsten Meeting oder macht auch was immer, aber nichts mehr mit diesem Kunden. Das heißt, diese Dinge, wo man den dann nachher, ob es zu einem Bier, zu einem Essen oder auch nur zu einem Talk in der Lobby mit dem verbringt, wo man sich über andere Dinge als das Geschäft unterhält und dann feststellt, naja, was mag diese Person, wo sind ihre oder seine Vorlieben, was kann man an Gemeinsamkeiten finden. Diese ganze Ecke, die fällt im Prinzip im Rahmen virtuell stark weg. Auf der anderen Seite muss man natürlich fair sein, man kann ganz viele Dinge deutlich effizienter, deutlich kostengünstiger, als das vorher der Fall war, abwickeln, sodass ich glaube, langfristig, gerade für solche Sachen wie Sales und Marketing, da werden bleibende Auswirkungen bleiben. Ich glaube nicht, dass es Face-to-Face auf die Dauer ersetzen wird, aber man wird deutlich mehr auf diese digitale Kommunikation zurückgreifen, ganz einfach, weil die Firmen natürlich sagen, Mensch, das hat jetzt für 6 Monate und ich meine, wenn wir im nächsten Jahr im Juli sind, ich habe keinen Grund anzunehmen, dass es nicht bis dahin funktioniert. Bis dahin funktioniert, hat gut funktioniert, werden wir weiter beibehalten, ist effizienter und ist kostengünstiger. Weil wir als Firma haben also zum Beispiel festgestellt, ich meine, da gibt es sicherlich viele Dinge, wo man jetzt drüber nachdenken und nachbohren kann, zumindest mal in den ersten 6 Monaten ist die Produktivität hochgegangen.
Höre ich da raus, das ist so ähnlich, wie man es hier auch sieht in vielen Firmen. Es wird sich auch dauerhaft was etablieren, dass man mehr diese Möglichkeiten nutzt, die wir jetzt ja auch nutzen. Ne? Ich meine, wir sitzen jetzt hier, gut, wir haben uns kennengelernt persönlich, aber wir können ja uns ganz zwanglos austauschen.
Also ich glaube, dass das einen dauerhaften Einfluss haben wird. Wird sicherlich irgendwo einen negativen Einfluss haben auf Commercial Real Estate, weil natürlich auch das Shoppingverhalten nochmal sich verstärkt auf online ausgerichtet hat. Gehe fest davon aus, dass viele Dinge langfristig bleiben. Meine persönliche Einschätzung ist, also was ich, sofern ich selber beeinflussen kann, wir haben zum Beispiel dieses Sales-Meeting virtuell gemacht. Vorteil war, es haben deutlich mehr Leute teilnehmen können als sonst, weil wir sonst nicht so viele Leute alle an einen Platz fliegen, sondern halt eben nur ein Teil. Das Networking war vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es hat funktioniert, sodass ich sage, ja, wir werden unser Face-to-Face weiterhin, wenn wir es können, machen. Aber man hat dann die Möglichkeit, das muss ja nicht sehr lange sein, relativ schnell, kurzfristig, um auf Dinge dynamisch eingehen zu können, so ein Sales-Meeting oder ein Meeting mit einer Gesamtorganisation, mit Reps, mit allem Möglichen drum und dran durchzuführen, ohne großen Kostenaufwand. Man muss es halt nur organisieren. Weil ich glaube, ein Teil der Produktivität, die hochgegangen ist, hängt natürlich auch damit zusammen, dieses, und das ist natürlich eine Sache, wo man gerade im Management sich umstellen muss, ad hoc kommt weniger vor und es ist im Prinzip alles deutlich mehr gescheduled. Damit hat man Anfang und Endzeiten und so dieses berühmte mal kurz bei einem ins Büro reinschauen, mal gucken, was er so macht. Das gibt es in dem Sinne nicht. Kann man auch. Wir haben Teams, was in meinen Augen eine sehr gute Software ist, aber ich glaube, das wird sich langfristig verändern. Wobei ich aber auch eins festgestellt habe, wir haben eine Projektarbeit gehabt, dann lassen wir das Thema bei der Seite. Dort ist es ein Riesenunterschied, weil dann sind wir mit 4, 5 Leuten in ein Besprechungszimmer reingegangen. Wenn du dort mit 4, 5 Leuten zusammensitzt, die kannten sich alle, total andere Spannung, total andere Umstände, als wenn jetzt 4, 5 Leute am Computer sitzen. Und dann kann man natürlich auch auf ein gemeinsames Whiteboard gucken. Hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass die Leute alle mehr oder weniger, ich sag mal, 40 plus waren und nicht digital aufgewachsen sind. Wird interessant sein, wenn die digitale Generation, also ich sag mal so, mein Sohn, momentan 15, wenn der ins Arbeitsleben trippt, ich meine, der macht alles, der weiß schon gar nicht mehr, wie er mit der Hand schreiben kann, sage ich mal, ne? Fast. Nicht ganz so schlimm, aber...
Ja, aber da haben wir ja Parallelen zwischen Deutschland, USA, Europa.
Sprich weltweit. Aber
jetzt hast du ja schon mal angedeutet, ein Thema. Ihr habt jetzt eine Zeit, Präsidentschaftswahlkampf, und der hat ja ein mega Interesse in Deutschland. Also ich gucke, es geht erstmal um Corona, und dann kommt eigentlich schon fast Wahlkampf in USA. Na, jetzt das TV-Duell ist ja hier live übertragen worden, war natürlich ein bisschen ungünstige Zeit, aber die Presse ist voll. So, wie ist das jetzt für dich? Ist das in den USA? Klar wird es auch ein Riesen-Awareness sein, aber ja.
Leider Gottes,
wie
ja.
Wie erfährst du das?
Wie erfahre ich das? Also, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass gerade in Deutschland eine bestimmte Haltung da ist, wo die Deutschen sagen, um Gottes Willen, dieser Trump, dieser wahnwitzige Egomann, dieser Schreihals, den wünschen wir uns weg. Kann ich im ersten Rand verstehen. Aber am Ende sollte man vielleicht ein bisschen mehr drauf schauen, nicht was in Worten, sondern was in Taten passiert ist. Und zumindest in meiner persönlichen Sicht würde ich mal so sagen, die Dinge, die er wirklich gemacht hat, also nicht, was er erzählt, wo er rumtweetet und wo er irgendwelche seltsamen Sachen von sich gibt, die sind gar nicht so schlecht. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh mein Gott, aber er hat das Covid-Thema in den USA nicht vernünftig abgewickelt gemacht und getan. Für mich sehr interessant, weil diese Souveränität der Staaten, und ich lebe in einem Staat New Jersey und New York, die sind also beide lang demokratisch. Bin der Meinung, was das Government hier gemacht hat, ist absolut voll daneben. Die ersten 6 Wochen verstehe ich. Ich kann aber nicht verstehen, wie es gut sein kann, dass ich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit 2 Meter Abstand in front von einem Walmart stehen kann. Das ist okay. Aber wenn 2 Leute in einem Schuhmachergeschäft stehen, kleiner Schuhmacher, dann ist das schlecht. Das heißt, sie haben durch ihre Mistpolitik, die aber dann von den Staaten ausgegangen ist, sehr viel Klein- und Mittelstand lahmgelegt. Und ich meine, da muss man sich immer überlegen, wie viele Unternehmungen halten das aus, 4, 5 Monate überhaupt kein Einkommen zu haben? Und ja, es gab staatliche Unterstützung. Ich habe einen Freund, der hat ein Friseurgeschäft. Die Erzählungen von ihm, diese staatliche Unterstützung, in dem Fall vom Staat New Jersey, stark demokratisch zu bekommen, irre. In meinen Augen nicht der Fehler von Trump. Hat er Dinge falsch gemacht?
Ich verstehe, Aram. Das heißt, Trump hätte gar nicht groß sagen können, also jetzt für alle Staaten, ihr macht jetzt das und das, weil die Hoheit haben.
Die haben die Hoheit. Es hat einen Punkt von ihm gegeben, da gibt es aber relativ wenig in der Presse drüber, wo er im Prinzip nachgefragt hat, kann ich verstehen, dass die Demokraten ihm das nicht gegeben haben, ja, dass er Wartime Power bekommen sollte, wo er im Prinzip eine sehr uneingeschränkte Autorität bekommt, die hat er aber nicht bekommen. Sondern Federal hat, ich meine, im Prinzip, wenn man es sehr vereinfacht, würde man sagen, Federal in USA, also Federal Government, Außen, also Verteidigung, Sicherheit, dann Economy, Geldpolitik, Gelddrucken, Zinspolitik und dann hört es aber schon auf und dann der Rest ist Geld verteilen. Ne? Die Entscheidung, was jetzt passiert, unabhängig, ob das einem gefällt oder nicht, ganz klar die Hoheit eines Staates New Jersey, eines Staates Ohio, eines Staates Floridas, was auch immer. Und für mich schwer verständlich, warum, ich meine, das hat was mit der Medienlandschaft in den USA zu tun, die halt extrem stark liberal ist. Leute wie Cuomo, das ist der Governor von New York, und Murphy, der Governor von New Jersey, die werden also als absolute Helden gefeiert. Ich weiß nicht warum, weil die meisten Leute sind in New York, in New Jersey gestorben. Teilweise, weil sie entgegen Anweisungen von CDC, also der Center for Disease Control, alte Menschen, die infiziert waren, wieder zurück in Altersheime gebracht haben. Weil dadurch insbesondere nicht gerade in den privaten, sondern in den staatlichen Altersheimen, die also in den USA nicht ganz so schick sind, haufenweise Leute infiziert und haufenweise alte Leute gestorben. Ich will jetzt den Covid-Virus nicht verharmlosen, aber für mich schwer zu verstehen, wie das Trumps Fehler ist. Und dann gibt es so nette Geschichten, das ist vielleicht sogar auch in Deutschland durch die Presse gegangen, weil es gab natürlich einen Notstand mit Intensivbetten in New York. Und dann hat New York darum gebeten, dass also Federal hilft. Und dann haben sie ein Schiff nach New York in den New Yorker Hafen geschickt, lag dann relativ nahe, next zu der Interpret, der Flugzeugträger, den du kennst. Ja, und dann haben sie sich also bekriegt, weil New York dieses Krankenschiff nicht gefüllt hat. Und dann aber aus was für Gründen auch immer in einem Convention Center ein eigenes Notkrankenhaus aufgebaut hat. Das Ganze ist in meinen Augen zu stark politisiert worden, weil, das ist auch wieder meine Meinung, ohne Covid, nachdem die Wirtschaft hier gebrummt hat, wie dass es nur so kracht, glaube ich, alles andere als eine Wiederwahl von Trump wäre eine Überraschung gewesen. So, jetzt mit Covid und den ganzen Auswirkungen und nicht jeder versteht alles so dezidiert. Und ich gebe selber zu, mir war nicht klar vor Covid, wie stark diese Souveränität aus der Verfassung für die Einzelstaaten ist. Hat man natürlich jetzt, und was ist für den Menschen am wichtigsten? Sicherheit und Economy. Dass er ein Dach über dem Kopf hat und zu essen hat. Und viele haben das, also will ich nicht sagen, sind jetzt Millionen obdachlos geworden, so weit sind wir noch nicht. Aber das kann auch noch passieren. Aber viele machen sich da sehr, sehr starke Sorgen, wie sie ihre Miete, wie sie ihr Essen auf den Tisch bringen. Und ich sag mal, durch diese Politisierung hat es jetzt einen Umschwung gegeben und das hilft natürlich einem beiden. Am Ende muss man sich fragen, ein Land mit 350 Millionen Einwohnern, das Beste, was wir aufzuweisen haben, sind zwei 70-Jährige. Prima.
Das ist natürlich auch überraschend, aber gut. Ich glaube, das Problem, in Deutschland sind die zwei Jünger, die wir so aufzuweisen haben in den Parteien, aber mal ganz ehrlich, da fragt man sich auch, wer soll wirklich mal die Position Angela Merkel einnehmen. Meine, aber gut, das ist erstmal ein anderes Thema. Aber fand ich sehr interessant, dass du das mal so beleuchtet hast. Weil hier in Deutschland kommt immer an, Trump ist daran schuld, dass da über 2000 Menschen gestorben sind.
Keine Sorge, das wird in den USA auch so verkauft.
Ja. Okay, also
nicht da nur muss man ein bisschen in die Details schauen.
Fake News von Trump, sondern also auch von anderen.
Ne? Oh, Fake News gibt es auch von anderer Seite. Und ich will damit nicht sagen, dass er alles richtig gemacht hat, weit gefehlt. Sicherlich war es interessant, da hat er meiner Meinung nach, das war gut, dass er die Flüge und die Grenzen nach China geschlossen hat. Nur auf der anderen Seite die Grenzen nach Europa offen zu lassen. Und es wurde dann hinter relativ klar getraced, die ganzen Infektionen in New York zum größten Teil nicht jetzt von von europäischen Trägern, die aber in irgendeiner Art und Weise den Virus aus China bekommen haben. Er hätte im Prinzip alle Grenzen dicht machen müssen. Ob das besser funktioniert hätte, wer weiß. Am Ende ist es ein globales Problem.
Das ist mal ein interessanter Einblick gewesen. Jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Kann man da was sagen oder könntest du mit beiden leben? Also mit beiden, nicht beiden. Das
weiß. Mit beiden, ja.
Und,
das ist ein Wortspiel, ne? Wortspiel,
ja, im Deutschen.
Am Ende hoffe ich, bedingt durch die Verfassung in den USA, dass je nachdem, wer gewinnt, die Auswirkungen und Ausschläge nach rechts und links nicht so groß sind, wie sie dargestellt werden. Weil ich meine, um wirkliche Verfassungsänderungen durchzusetzen, brauchst du im Kongress eine Zweidrittelmehrheit, du brauchst eine Mehrheit im Senat und du musst im Prinzip Präsident, Senat und Kongress alles in einer Linie haben. Kann das passieren, dass das jetzt durch Verärgerung alles demokratisch wird? Kann sein. Aber ich möchte auch daran erinnern, vor 4 Jahren, wenn man nach der Presse und nach den Polls gegangen wäre, dann wäre Hillary Präsidentin geworden.
Alles stimmt.
Hat sie die Popular Vote gewonnen? Ja. Aber die Popular Vote sagt in den USA nichts aus, weil aus Verfassungsgründen, kann ich auch verstehen, warum, ist halt über Wahlmänner oder Wahlpersonen, damals hieß es noch Wahlmänner, Elektorat. Und da gibt es genügend Gründe, warum das gut ist und es gibt genügend Gründe, warum das schlecht ist, aber es ist so. Ist für jeden so. Ich würde selber hoffen, für mich, da bin ich aber sehr egoistisch, dass Trump gewinnt, weiterhin aber einen demokratisch kontrollierten Kongress hat und einen republikanischen Senat, weil ich glaube, dadurch wird ein gewisse Balance der Gewalten gewahrt. Und über viele Dinge kann man sich streiten. Er ist der erste Präsident, zumindest in der Zeit, wo ich hier bin, der wirklich China mal ein bisschen stärker unter die Lupe nimmt. Und wir in der westlichen Welt, in der Hauptsache aus Greed, haben also haufenweise Produktionen und alles Mögliche nach China verlagert. Ja, und jetzt sitzen die in vielen Fängen am längeren Hebel. Und in einem bin ich mir also relativ sicher. Das chinesische Government hat garantiert nicht das Wohl der gesamten westlichen Welt im Visier. Das ist nicht deren Hauptziel. Also da, glaube ich, würden mir die meisten Leute zustimmen. Absolut. Und dass einer da mal in meinen Augen kurz vor Torusschluss, weil was sie noch nicht haben, die wesentlichen Semiconductor-Technologien, die haben sie noch nicht, halte ich schon für sinnvoll, weil es sollte ein Fair Trade, muss Fair Trade sein und nicht nur von einer Seite. Da halte ich ihm also in vielen Augen die Stange. Ich bin auch jemand, der mehr für Steuersenkungen als für Steuererhöhungen ist. Aber auf der anderen Seite, und da siehst du dann, dass ich also in keine Partei reinpasse, ich wäre schon sehr stark dafür, dass es in den USA mit einem niedrigen Level Social Healthcare gibt. Ähnlich wie in Deutschland, wo man dann aber natürlich Zusatzversicherungen dazu kaufen kann. Weil indirekt durch die Brust ins Auge haben wir das hier auch. Es ist also, keiner wird auf der Straße verrecken. Aber es ist ineffizient. Und wenn du ein quasi Social Healthcare System über private Versicherer abwickelst, kannst du dir vorstellen, wer dabei gewinnt. Nicht der Patient, auch nicht unbedingt der Arzt, aber garantiert der Versicherer. Und Versicherung ist im Prinzip, da sind die Leute immer ein bisschen, gucken die so, Versicherung ist nichts anderes als Finance. Und dann sind wir dann beim Punkt, es ist Money. Und am Ende sage ich mal, USA wird von einem regiert, das ist grün, und der hat den Vornamen und Nachnamen Dollar.
Also das ist ja mal eine schöne Einschätzung. Geld regiert die Welt.
Ja.
Dann denke ich mal, ist das ein schönes Bild, weil das, denke ich mal, trifft auch in Deutschland zu.
Auch wenn wir wollen das nur nicht immer wahrhaben.
Nö, es wird dann nur verschleiert, aber Geld regiert die Welt, lass uns mal so. Also, ganz herzlichen Dank.
Nichts zu danken, war mir eine Freude. Und du nennst es ja Manhattan-Geflüster.
Genau, denn das war jetzt Achim Bücklers im Manhattan-Geflüster, passt ja zu Manhattan. Es hat Ihnen hoffentlich gefallen. Sie haben ein paar Eindrücke gewonnen, ein paar Einblicke, vielleicht auch ein anderes Bild von den USA. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Geflüster wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.